So, jetzt mal frei von der Leber. Der Buddelcast. Für und von Bierliebhabern. Auf ein Bier mit Matthias und Basti. Prost!
So, eine weitere Folge frei von der Leber, der Buddelcast. Und zwar sind wir heute zu Gast in der Ratsherrnbrauerei. Und genau, neben mir sitzt wie immer Matthias.
Moin.
Und Daniel.
Ja, moin, moin.
Und Daniel, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Ja, schön, dass ihr da seid.
Du, machen wir es da erstmal ganz einfach. Stell dich doch einfach erstmal vor.
Ja, also ich bin Daniel, die meisten kennen mich unter Danny. So, bin jetzt 33 Jahre alt, komme aus Nürnberg, also aus Franken, der Wiege der deutschen Bierkultur. Und ja, bin hier bei Ratsherrn jetzt schon mittlerweile über 5 Jahre. Und nachdem ich 4 Jahre lang den Craft Beer Store gemanagt habe und die Brauereiführungen, bin ich jetzt seit über einem Jahr schon fürs Marketing zuständig. Da vor allem der Creative Marketing Bereich, Social Media, Events, so alles rund ums tolle Bier.
Das ist erstmal das Wichtigste, ums tolle Bier, ja. Genau, weil das, weil Creative Marketing kann man ja überall machen, aber beim Bier macht es natürlich nochmal doppelt und dreifach so viel Spaß. Jetzt natürlich auch gleich die Frage, wenn du das mit Franken so betont hast, was hat dich denn dann hier hochverschlagen überhaupt und warum bist du dann von Anfang an mit dem Bier verbandelt überhaupt?
Also das Bier geht ja schon wieder ganz, ganz weit zurück. Also mein Opa hat schon für Patrizia gearbeitet, der war Vertriebsleiter dort und hat dort gerade in der Innenstadt von Nürnberg dann eben ganz viele Kunden gehabt und über den ist man natürlich dann direkt mit Bier in Berührung gekommen, sage ich mal, auch schon als kleiner Bub. Da ist man dann mit dem Opa sein Deputat oder sein Rentendeputat abholen
gefahren. Wie hieß das? Rentendeputat?
Ja, das war so ein Rentendeputat. Bierrente kann man eigentlich sagen, die er da bekommen hat.
Wie hoch war die?
Und er hat, glaube ich, im Monat waren es immer noch 6 oder 7 Kisten, die er bekommen hat.
Ja.
Und er hat aber immer Leid Bier getrunken, so, weil er dann davon immer noch mal eins mehr trinken konnte, so ungefähr, so wie heute die Session-Biere ja eigentlich. Und ja, aber er war, ich sag mal, meine Oma hat immer gesagt so, Mensch, dein Opa, der hat zwar immer mit Bier gearbeitet, aber besoffen habe ich den nie gesehen. So, also den habe ich auch wirklich, der war immer noch, hat er noch ein bisschen Kontenance bewahrt. So, und mein Papa, der war auch schon immer großer Bierfan, hat auch mal in Belgien die Bierkultur miterlebt gehabt und sowas. Und deswegen, also es ist bei mir wirklich in die Wiege gelegt worden, kann man sagen. Und ja, dann habe ich nach einem erfolglosen Studium.
Yay, willkommen!
Ja, genau. Also war Wirtschaftswissenschaften, BWL. Und da habe ich halt mehr die Frauen studiert als irgendwas anderes. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, das liegt mir halt einfach nicht so. Ich mache eine Ausbildung. Und nachdem mein Opa immer zu mir gesagt hat, Mensch, Daniel, ich sag da eins, mach mal bloß keinen Brauer, dann musst du die Hälfte vom Tag nur putzen. So, ne, und das hatte ich noch im Hinterkopf, ne, weil sonst wäre vielleicht Brauer ja so was gewesen. Und dann dachte ich mir, nee, das machen wir mal anders. Ich versuch's mal so wie die Eventschiene, hab dann Veranstaltungskaufmann beim Hofbräu Keller in München.
Ah, okay.
Also nicht Hofbräu Haus, sondern der Keller, das ist ja so ein bisschen das Traditionellere, auch auf der Wiesn vertreten im Hofbräu Festzelt. Und das habe ich dann gemacht und dann danach natürlich, die konnten mich nicht übernehmen, das war von Anfang an schon klar und dann habe ich natürlich geguckt, was gibt's so und dann stand Betriebsleitung oder Betriebsleiterassistent war das, genau, im Hofbräu an der Alster.
Ach,
ausgeschrieben.
Nein.
Genau, ja. Und dann habe ich mir gedacht, so Hamburg, coole Stadt.
Nein, wie geil.
Nach München kann man das jetzt mal ausprobieren. Ja. Hätte aber auch nicht gedacht, dass ich dann hier jetzt dann schon fast 10 Jahre bin. So dachte, das wäre mal so ein Ausflug, ne, den man halt mal macht.
Ich wollte gerade sagen, weil und oft dann, ist ja dann, dass Leute vielleicht für ein paar Jahre herkommen, aber sie dann doch wieder
zieht. Genau, ja, aber es war, mir hat wirklich so gut gefallen. Und dann die ersten 2 Jahre dann, ich sag mal, das war schon eher so ein bisschen die dunkle Zeit für Bier, also weil das ist natürlich ein ordentliches Hauruck-Geschäft, Maß, Krüge und sowas, das ist natürlich ein bisschen weit weg, aber ich habe mich da schon immer für handwerkliche Biere interessiert, Craft Beer ist dann so langsam aufgekommen und war es dann auch noch so ein Schlüsselerlebnis, Schneiderweise Tab 5 irgendwann in die Hände gekriegt und das war dann so Boom nochmal so, ne? Also man kannte ja schon geiles Bier aus Franken, auch coole Weizenbiere, wo ich immer ein großer Fan war, aber das Tab 5 hat dann nochmal so die Augen wirklich geöffnet. geöffnet.
Nochmal für mich und die anderen Tab 5, das ist jetzt nicht die Hopfenweiße.
Doch.
Meine ich doch, dass die Hopfenweiße. Ja. Also für
großartig,
die es nicht kennen, unbedingt, das ist in Zusammenarbeit mit der Brooklyn Brewery mal entstanden. Kam dann halt eben dann der, ich glaube, der Senior-Schneider dann dazu. Diese Tab-Serie war schon ein bisschen länger auf dem Markt.
Ja.
Und da kam halt eben, wie das gekommen ist, genau, weißt du da ein bisschen genauer? Ich weiß nur, dass halt eben das Gehopfte halt eben tatsächlich von der Brooklyn dann kam.
Genau, ich glaube sogar, die Brooklyn kam auf die Schneider zu.
Und das will was heißen.
Und Garrett Oliver, den durfte ich dann auch mal kennenlernen, mit ihm ein bisschen schnacken so. Den habe ich natürlich groß gesagt, so, du bist der Grund, warum ich überhaupt so ein verrückter Bier-Nerd geworden bin. So, das fand natürlich total geil, so auf der New York City Beer Week. Und dann habe ich ihn auch nochmal hier kennengelernt auf der, BCB war das genau. Auch nochmal mit ihm kurz geschnackt. Und der hatte gemeint, die kamen auf Schneider zu, weil das so eine traditionelle Weißbierbrauerei war. Und der Stil dieses traditionellen Weizens ja in der USA gar nicht so weit verbreitet war, sondern da eher nur dieses dieses Wheat Ale so ein bisschen flacher halt. Ne? Und die wollten dann was mit denen machen. Und die dachten dann so, hey komm, lass mal einen Weizenbock machen mit richtig viel Hopfen drin. So, und das war auch das erste Mal, wo mich dann so ein Aroma-Hopfen richtig abgeholt hat, ne? Mit diesen Mango-Maracuja-Noten und sowas.
Lustig, ist eine ähnliche Erfahrung wie bei mir. Also, jetzt ist, mein Erweckungserlebnis war zwar jetzt nicht als allererstes die Hopfenweiße, aber die kam relativ kurz dann danach, nach der normalen Erweckung. Und das ist wirklich, der es noch nicht probiert hat, unbedingt machen. Also das ist eine Aromengranate, nicht nur von der Hopfenseite, sondern halt auch eben von der Malzseite und dann diese typische, also es ist einfach mal machen, unbedingt.
Ja, genau. Ja,
sehr und gut. Dann war ich dann ging es weiter, ne? Dann nach den 2 Jahren Hofbräu dachte ich mir, okay, was gibt's jetzt? Und dann wurde das Blockbräu eröffnet. Und dann war ich erst nochmal fast 2 Jahre dann im Blockbräu, hab das mit aufgemacht, hab dort zusammen mit Thomas Hund.
Wollte gerade fragen, war der schon da?
Ja, genau, und der hat mir halt unglaublich viel beigebracht, weil der halt auch ein sehr, sehr leidenschaftlicher Typ bei dem ist. Und dann kam auch der erste Craft Beer Day. Hier in Hamburg von Ratsherrn organisiert, wo wir dann da waren. Da kam der Winterbier Day, das weiß ich auch noch. Da waren vielleicht 100 Leute da oder so. Ich weiß es noch, dass ich mit einem Kumpel dort war und auch relativ früh da war. Und
welchem Jahr war das? Weißt
du? Oh, das ist ja jetzt, also muss ja noch 5, 6 Jahre.
Ja, ja.
5 Jahre?
Also kurz nach der Ratsherrneöffnung.
Fünf Jahre, ein Vierteljahr.
2014.
Das war der Winterbier, bevor ich dann angefangen habe.
Ja.
Ne? Und da war echt noch wenig los und sowas und so. Und wie sich das jetzt entwickelt hat, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Also wenn man dann hört, dass man irgendwie beim Winterbier Day 2.500, 3.000 Leute Durchlauf haben, jetzt im Gegensatz zu den 100, 150 Leuten, die da waren und das Bier gefeiert.
Und das im Winter bei schlechtem Wetter. Ne? Also das muss man
ja
auch mal
also, und dann war ich viel mit Thomas Hund war ich eigentlich hier im alten Mädchen gesessen und im Craft Beer Store rumgehangen und Max Mahner fragte mich dann damals so, sag mal, was machst du denn überhaupt?
Weil du bist
so,
ständig hier, und
ihr redet die ganze Zeit nur über Bier und ihr seid ja sehr interessiert und so bla bla bla. Und dann sage ich, ja, ich mache halt Eventmanagement im Blockbräu und die Brauereiführungen und er so, oh ja, interessant, wir wollen hier jetzt die Brauereiführungen auch ausbauen und brauchen auch jemanden für Events.
Ja.
Also cool. Ratsherrn doch noch ein bisschen interessanter als das Blockbräu mit Generation Beige am Hafen da immer und so.
Der Friedhof der Farbe,
ja,
Beige.
Genau. Und haben wir halt gesagt, habe ich gesagt, so komm, das Ratsherrn klingt gut, das mache ich jetzt. Und dann hat er ganz kurz, also nur 1,5 Monate später, glaube ich, war das, dass der Max dann sich selbstständig gemacht hat.
Ja.
Und dann bin ich direkt ins Management vom Craft Store reingerutscht. Das waren 4 wirklich tolle Jahre dort, wo ich auch echt die ganze Craft-Beer-Szene kennenlernen durfte. Auch durfte auch viele auf auch internationale Messen dann fahren und dort auch mal ein bisschen gucken. Ja, und dann musste ja irgendwann jetzt mal die Reise weitergehen. Und ja, dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust habe aufs Marketing. Ja, und da fühle ich mich jetzt sehr, sehr wohl, weil es jetzt super abwechslungsreich ist. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Und ist jetzt dann halt natürlich ein bisschen eher fokussiert auf Lazio, nicht mehr so auf die gesamte Craft-Welt. Ja. Aber ich sitze ja hier direkt über dem Craft-Beer-Store. Also ich kriege schon noch mit, was da unten passiert. Und bin natürlich regelmäßig auf den ganzen Events immer noch. Und ja. Ja,
genau, zur Info vielleicht für alle, die es ja nicht sehen können. Wir sitzen tatsächlich genau über dem Craft-Beer-Store in den Büroräumen der Ratsherr-Brauerei. Und ja, ich glaube, kein anderes Büro hat so einen kurzen Arbeitsweg oder einen Weg zum Bier, wie wenn man direkt in der Brauerei arbeitet.
Das stimmt natürlich. Das ist auch das Schöne, dass man immer ein Feierabendbier hat. Ja.
Genau. Da das Ding ja Buddelcast heißt, ich meine, wir haben natürlich auch jetzt hier klar Ratsherrenbierchen zum Probieren bekommen. Und zwar halt eben haben wir, Basti und ich, uns von halt eben den Doppelmatrosen bekommen. Das ist halt eben das Double IPA halt bloß mit Hafer und mit Weizenmalz.
Und Orangenschale.
Und Orangenschale, nochmal doppelt so viel. Mhm. Und Danny selber hat sich natürlich aus der New Era Serie das Dry Hopped geholt. Das hieß früher. War das das?
Das, nee, Beef.
Das war das Beef tatsächlich.
Genau. Ja. Ah, okay. Beef.
Ja, okay.
Also ist der gleiche Bierstil. Wir haben natürlich noch ein bisschen an der Rezeptur gefeilt. Das ist jetzt noch ein bisschen fruchtiger als das Beef damals. Mhm. Aber Beef war schon ein sehr guter Erfolg. Ja. Das habe ich auch immer gerne getrunken. Und jetzt bin ich natürlich umso happier, damit wir das jetzt hier haben. Und ja, haben wir jetzt seit kurzem auch bei uns in meiner Debutatkiste, darf ich jetzt die ganze Kiste Dry Hop nehmen.
Yay! Super!
Okay. Weil wir sie jetzt auf der großen Anlage
machen. Ja, wegen Debutat.
Das Erbe zieht sich durch.
Ja, genau.
Hast du diesen Streit, wenn ich nicht was sage? Was war in Süddeutschland, wird doch jetzt diskutiert, ob sie das Debutat halbieren?
Ja, genau.
Oder ist
aber die haben, glaube ich, auch 8 Kisten oder sowas.
Ja, das ist ja, also das genau. Ja, das ist Jammern auf hohem Niveau.
Mein Bruder, arbeitet ja bei Gutmann.
Ja, nein.
Ja, im Marketing auch. Ach, und der, glaube ich, bekommt im Monat 8 Kisten. Aber der wohnt in der WG, die gehen auch weg.
Ja,
okay.
Genau.
Aber die haben einen guten Zustand.
Also, das muss man sagen: ein Deputat halbieren von 80 Liter auf 40, 50 Liter, selbst das muss man erstmal schaffen. Ne?
In Bayern bricht der Bürgerkrieg aus.
Ja, so hart an der Grenze, denke ich nämlich auch. Da haben wir ein bisschen vorgegriffen. Ne? So irgendwie wäre es, glaube ich, mal ganz interessant. Kannst du ganz kurz die Ratsherren, nicht die gesamte Geschichte, das wäre, glaube ich, ein bisschen lange, weil dann reicht, glaube ich, die Zeit nicht. Aber kannst du das in so ein paar Sätzen erzählen? Weil einige kennen ja Ratsherren von früher und jetzt Ratsherren neu und was ist und wie und was und wo?
Ja, mittlerweile, ich habe ja früher auch Brauereiführungen gemacht, mittlerweile kann ich das auch ganz kurz erzählen. Also, 1951 von der Elbschlossbrauerei gegründet, die lag damals in Nienstetten. Und dann nach dem Krieg wollten die natürlich schnell wieder brauen, haben sich ein bisschen aufs Pilsner konzentriert und haben dann eigentlich einen Pilsner für den Exportmarkt gebraut.
Ja.
Und deswegen ist da auch der Ratsherr drauf, also immer mit seiner pompösen Halskrause, so eine goldene, dicke, fette Kette rum, ne, und so ein bisschen schön elegant dargestellt. Man sollte im Ausland einfach sehen, ist eine klassisch elegante norddeutsche Biermarke. Und die ging dann tatsächlich bis nach Teheran. Das ist so das, was am weitesten weg war. Und nachdem das Bier aber sehr lecker war, wurde es dann auch in Deutschland, Hamburg veröffentlicht, wurde in den 70ern das beliebteste Pilsner der Hamburger.
Ja.
Dann in die 80er waren weniger gut. Anfang der 90er wurde die Elbschloss mit Sack und Pack verkauft an die, zuerst Brau und Brunnen noch ganz kurz, dann an die Bavaria, die damals Astra gebraut hat.
Ja.
Dann ging es weiter an Holsten und die hatten dann so viele Marken unter ihrem Dach, haben sich dann noch König Pilsner unter dem Nagel gerissen und dann kam das Markenkartell und hat gesagt, so geht's leider nicht.
Ja.
Liebe Holsten, ihr müsst wieder Marken abtreten. Und damals hatten sie Ratsherren schon sehr ins Billigsegment abgedrängt. Also was wir oft hier hören, ist dann irgendwie sowas, ja, hat ja irgendwie der Kasten 8 Mark an der Tanke gekostet oder irgendwie Späße. Ja, das war so ein bisschen die dunkle Zeit und die dachten dann so, okay, braucht man nicht mehr. Unser Chef Oliver Nordmann, 2005, dann die Markenrechte sich gesichert, nach einem Standort gesucht und dann vor 7 Jahren, das ist jetzt her, haben wir dann hier in den Schanzenhöfen eröffnet und haben dann halt auch so ein bisschen geguckt, so was geht überhaupt in der Bierwelt sonst außer in Deutschland?
Ja, ja.
Und dann ist man eben auf die Craft-Bier-Szene in der USA, in Dänemark, dann auch damals schon so ein bisschen Italien, Österreich und sowas gestoßen und sagte sich, also wenn wir jetzt hier was machen, dann sollte man auf Craft-Bier setzen. Und das haben sie dann auch von Anfang an gemacht. Mit dem Zwickel, Rotbier, Pale Ale, Pils. Das waren so die ersten vier Sorten. Mittlerweile hier schon, ich glaube, knapp 90 Sorten haben wir jetzt hier schon gebraut. Davon sind 20 jetzt gerade so um den Dreh rum im Sortiment. Und ja, aber sind relativ erfolgreich. Jetzt, damals hatten wir die schlechteste Zeit, waren glaube ich 2500 Hektar oder irgendwie sowas, weil man musste die Marke am Laufen halten. Ja, also man kann nicht eine Marke, nur die Markenrechte haben und dann nichts mehr mit der machen, man muss immer wieder weiter brauen.
Ja.
So, und ich glaube, da haben wir gestartet und jetzt sind wir wieder bei im letzten Jahr ja, so um die 50.000 Hektoliter.
Also nur mal so, 20 Sorten jetzt so im Schnitt pro Jahr. Jetzt vergleicht das mal mit eurer beliebigen Marke im Supermarkt. Mhm. Wie viel die halt eben dann, also wie viele unterschiedliche Marken die dann brauen und dann seht ihr mal Ratsherren. Also das zum Thema Vielfalt, das finde ich persönlich schon ziemlich klasse.
Genau, und ich finde es halt auch persönlich super spannend, wie tatsächlich die Geschichte von Ratsherren ja tatsächlich dann in Hamburg auch stattgefunden hat, weil wir haben jetzt schon wieder 2019 und ich kann mich nicht ganz genau daran erinnern, aber ich glaube auch entweder 2013 oder 2014 sozusagen ich das erstmal wieder mit der neuen Ratsherren-Marke in Berührung gekommen bin und also die alte gar nicht kannte. Also tatsächlich das Einzige, was mir bekannt war, Ratsherren von irgendeiner Eckkneipe noch sozusagen mit diesem alten Design, was einen aber eher schon irritiert hat, weil man ja dachte, hä, ich kenne ja nur das neue Ratsherrn, was ist denn das für ein Ratsherrn?
Genau.
Und das ist, glaube ich, auch eine interessante Generation an
Ratsherrn. Ja, genau, das ist richtig. Und das ist jetzt gerade auch so, und das habe ich mir jetzt für dieses Jahr so ein bisschen auf die Marketingfahne geschrieben, mal zu zeigen, dass wir wirklich auch eine alte Marke sind. Ne, also viele kennen das noch, aber so wie du jetzt sagst, viele kennen uns nur als diese neue, frische Marke und wissen überhaupt gar nicht, was soll denn das jetzt überhaupt mit dem ganzen Ratsherrn?
Ja.
Und deswegen machen wir auch gerade eine Merchandise-Kollektion zusammen mit Mojo. Die sind hier ja gleich ums Eck.
Ja.
Auch mit Erikas Eck eine Kollektion gemacht haben.
Ja.
Und das wird eine Retro-Kollektion.
Ach, cool.
Also dann nehmen wir, haben wir wirklich alte Designs genommen und haben die dann auf einen Hoodie, auf T-Shirts gepackt. Und da ist der Spruch auch wirklich sensationell. Ratsherrn für Kenner.
Jetzt, wo du sagst so.
Das in den 60er, 70er.
Ja, schön.
So alte Designs habt ihr, weil du erzählt hast, du machst ja, hast ja lange die Brauereiführung mit begleitet. Mhm. Ist es dir schon vorgekommen, dass jetzt Gäste, sagen wir mal ältere Semester, auch mal, kenne ich noch von früher, ich habe da noch was, was weiß ich, so eine
alte Brauereischürze,
alte Gläser oder so.
Also ganz ehrlich, was ist denn für eine Frage? Du hast die Führungen ja auch.
Toll, jetzt ist das Geheimnis raus. Ja, es hat natürlich auch einen persönlichen Hintergrund, warum wir jetzt zu Ratsherren gegangen sind. Wobei ich sagen muss, ich habe die Dinger nie bekommen. Nie, so alte Gäste hatte ich wahrscheinlich nicht in meinen Brauereiführungen, dass ich die Bierdeckel dann bekommen habe.
Kein Beige?
Nee, kein Beige. In Gedanken vielleicht Beige oder sowas, okay.
Nee, aber es kommt natürlich immer wieder.
Ja, ja, tatsächlich, ne?
Die alte Generation dann da ist und das ist dann immer so, das sind meistens aber die, die leider, ich sag mal, dem Craft Beer nicht so offen gegenüberstehen, weil ich habe ja noch nie was anderes getrunken, warum soll ich denn jetzt damit anfangen?
So, genau.
Wenn sie nur noch 10, 15 Jahre haben.
Mach dir doch noch ein paar schöne Jahre.
Oder was gönn dir doch
Tipp,
mal
Tipp, was. Tipp von uns, genau, gönn dir einfach.
Oder was ich mal gehört habe, wenn du jemanden mal fragst, ob er denn schon Craft Beer kennt, sagt er, ja, habe ich getrunken, mag ich nicht. Das ist auch immer so genial.
Genau,
ja. So Craft Beer ist ein Bierstil.
Genau.
Falls ihr das noch nicht wisst, Craft Beer ist ein Bierstil, so wie Pils. Ne? Genau. Vollkommen klar. Ja, logisch.
Ja, aber ja, es ist immer ganz lustig, so, und auch diesen Bruch, den es ja damals dann irgendwie auch gab, jetzt mitzunehmen. Und wir stehen halt trotzdem noch voll in dieser Tradition, ne? von der Ratsherrenbrauerei auch von früher, die, oder der Elbschloss auch, die früher auch ganz viele unterschiedliche Bierstile gemacht hat. Ne?
Mhm.
Das war aber noch vor dem Krieg dann sogar. Und die hatten dann auch schon mal rumexperimentiert mit Pale Ales, Porter, Stouts und sowas. Genauso wie die Detchen und Schröders, was die andere Spezialitätenbrauerei hier in Hamburg. Und das gab es alles schon mal vor dem Krieg. Aber mit dem Krieg war dann halt, danach wollten sie möglichst schnell halt irgendwie Bier produzieren. Und so. Und Pils brauchst du halt nur eine Malzsorte, eine Hopfensorte, kannst anfangen zu brauen.
Ja.
Und da war es halt wichtig, möglichst schnell wieder die Bevölkerung zu versorgen.
Ja.
Aber sonst stehen wir genau in dieser langen Tradition da von Hamburg und schauen auch gern zurück auch aufs Mittelalter zum Beispiel, wo wir ja uns auch immer mal an Bierstilen bedienen, das Rotbier zum Beispiel. der Hanseat, unser historisches Sour Ale, was man wirklich an der Hamburger Weiße, einem sehr, sehr alten Bierstil, was wohl die Vorgänger, der Vorgänger von der Berliner Weiße war, dann auch gemacht haben. Da gucken wir immer, dass wir dann wirklich da uns alte Sachen auch holen und dann wieder ins neue Gewand bringen. Das ist uns sehr wichtig.
Was ich halt super spannend finde, gerade so genau diesen Spagat zwischen der alten Marke mit denen, die sie kennen tatsächlich und dieser Neuausrichtung. Es ist halt irgendwie, liegt natürlich auf der Hand, da irgendwie auch so die Verbindung zu Jägermeister halt irgendwie zu ziehen, die halt auch, also ich glaube, von uns ist ja keiner so alt, der auch noch das alte Jägermeister-Image kennt, was halt wirklich irgendwie so, sind wir wieder bei der Farbe Beige, glaube ich, so ein Altherrengetränk war, was halt völlig uncool in der Eckkneipe getrunken wurde, geschafft, diesen Umbruch zu einer Szene oder völlig gehypten Marke mit irgendwie, glaube ich, Markenbekanntheit nahe an der 100%.
Ja.
Klar, anderes Produkt, andere Branche, andere Strategie vermutlich, aber seid ihr irgendwie im Austausch auch mit denen oder orientiert ihr euch da dran?
Nee, das ist also, wir gehen da schon ein bisschen so unseren eigenen Weg so und man muss dann natürlich gucken, also wir sind jetzt 7 Jahre, das ist noch nicht so wirklich alt, ne?
Ja.
Also da hat man natürlich auch erstmal, das sieht man auch an unseren Claims ja auch so ein bisschen, wir haben jetzt in den 7 Jahren hatten wir Just Craft Real Taste ganz am Anfang, den ich persönlich auch ganz schlimm fand, den Spruch, schon als ich hier angefangen habe. Aber man hat natürlich versucht, mit dem amerikanischen Craft zu spielen.
Ja.
Aber ich habe halt auch immer gesagt, so hey, wenn hier Lieschen Müller vor ihrer Eckkneipe steht, wo es Rats denn gibt und liest da Just Craft Real Taste, dann kann sie damit halt überhaupt nichts anfangen. Ne? Und dann haben wir den ja gewechselt auf Hopfenmalz in Hamburg so, und haben jetzt sogar nochmal gesagt, so brauchen wir überhaupt einen Claim? So, reicht nicht auch einfach Hamburg und haben jetzt im aktuellen Logo wirklich nur noch Hamburg drunter stehen. So, und deswegen, also da sieht man schon da dran. Und auch, dass der Ratsherr jetzt wieder so prominent zurückkommt.
Ja. Ja,
am Anfang hatte man halt richtig Angst, mit dem Ratsherr groß zu werben, weil man sich gesagt hat, okay, der hat noch so ein kleines Schmuddel-Image aus den 90ern. So, und jetzt so nach den ersten 5 Jahren hatten wir dann, oder 6 Jahren, hatten wir dann gesagt, so Mensch, so mittlerweile kennen uns die Leute, schätzen uns als Marke, jetzt können wir ihn dann wieder zurückholen. Und deswegen haben wir ihn jetzt wieder ins Logo reingenommen.
Ja.
Sieht ein bisschen moderner aus, sieht auch ein bisschen mehr aus wie der Vater von unserem Chef. Aber das ist auch gewollt. Ne? Das wollten wir halt jetzt.
Aber ich finde ich persönlich total gut gelungen, weil halt gerade so genau dieses historisch wieder aufzugreifen mit einer modernen Grafik und halt genau diesen Ratsherren und mit diesem
mit dieser Halskrause.
Genau, diese weiße große Halskrause irgendwie so, finde ich echt sehr, sehr, sehr gut gelungen.
Genau, das haben wir jetzt dann runter reduziert und auf den, ich sag mal, wir haben ja jetzt unsere neue Traditionenlinie, ne? Da haben wir dann eben, also die ganzen, die ein bisschen ausgefallener sind, und da haben wir jetzt dann nur noch die Halskrause dann eben drauf. Auf der Traditionslinie ist der Ratsherr eben vorne drauf. Da haben wir jetzt das auch mit dem Hamburg-Logo ausgetauscht. Hat mich auch ein bisschen gewundert, dass da noch gar keiner irgendwas dazu gesagt hat. Aber es war halt nur ein ganz kleiner Austausch. Der Hamburg-Logo weg, der Ratsherr im Kopf drauf. So, und ich dachte zuerst so, oh, vielleicht kommt da auch dann noch was so von so Hamburg-Verfechtern. Warum ist unser tolles Hamburg-Logo weg?
Ja.
Kam gar nichts. So,
ne? Das ist jetzt ein guter Sprung jetzt, oder ne Sprung, nicht Hinweis jetzt gerade. So, wie kriegt ihr denn diesen Spagat zwischen traditionell und halt eben Craft, weil ihr habt ja oder seid ja 2012 mit diesem, was du ja gerade gesagt hast, mit dem Clay Just Craft Real Taste gestartet und jetzt kommt der Fokus wieder auf klassische deutsche Hamburger Bierstile, wie auch immer. Da gibt es andere Brauereien, wie zum Beispiel eine aus Bayreuth, die komplett unterschiedliche Brauereien dafür machen musste, um dieses auf der einen Seite Craft zu sein und halt eben auf der anderen Seite diese traditionelle Basis. Und ihr schafft das, wie auch immer, unter einem Namen, nämlich unter Ratsherr. Und das klappt.
Ja, die Sache ist, dass unsere beiden Linien sich halt sehr voneinander unterscheiden und halt auch genau die Leute ansprechen. Unsere Traditionslinie, das ist ja das Pils, das Rotbier. Das Pale Ale würde ich da sogar noch mit dazu ziehen, bei uns, das ja ein sehr entspanntes Pale Ale ist. Das Trickle würde ich jetzt da noch mit dazu nehmen.
Immer noch das Einzige, was es nur vom Fass gibt.
Genau, richtig.
Wie es gehört.
Ja, so ist es. So, weil die Flaschenabfüllung da auch so kompliziert wäre und auch wären die Trübungen da, dass man die dann irgendwie da gleichbleibend hinkriegt, das macht einfach keinen Spaß. Und deswegen reines Fassbier, das ist auch gut so. Aber die vier, wenn man die mal nimmt, sind wirklich sehr traditionell und auch von der ganzen Optik her sehr traditionell geblieben. Ganz minimalistisch, so wie es der konventionelle Biertrinker halt mag und kennt.
Ja,
so.
Ja.
Und dann haben wir genau unsere neue Traditionslinie, wo wir dann eben mit ganz anderen Formen spielen, mit einer ganz anderen Grafik spielen, mit auch immer so einem kleinen Augenzwinkern spielen. Und da passiert halt auch viel mehr. Das heißt, von vornherein wird jemand, ein konventioneller Biertrinker, eigentlich von dem Etikett jetzt eh nicht so begeistert sein, sondern der greift zu seinem Traditionsding, ist damit zufrieden. Und der halt irgendwie ein bisschen was Spezielles haben will, der greift dann eben zum anderen und ist da dann auch zufrieden. Und so hat man dann eben diesen Spagat geschafft. Und was wir auch schon immer von Anfang an gesagt haben, war ja das, dass wir Biere machen wollen, die auch den Spagat zwischen konventionell und Craft-Bier schlagen. Und das ist uns eben immer wichtig. Also unsere Biere mussten in irgendeiner Weise, wenn sie groß vertrieben wurden, immer noch gut trinkbar sein.
Ja.
So. Also wie so ein Brückenbier, genau. Muss man so sagen. Ne? Also verwurzelt sein, dann trotzdem ein bisschen in die Zukunft gehen, ohne die Wurzeln zu vergessen und ohne halt eben die alten klassischen Ratsherrentränker, wie wir ja hatten, zu verschrecken und sagen, was macht ihr denn da jetzt für ein Zeug?
Ja, und jetzt haben wir halt mit dem New Era Pilsen, was wir jetzt dann noch im letzten Jahr rausgebracht haben, dann auch wieder die schöne Brücke eigentlich geschlagen, weil das war ja immer so die Sache, wie bekommt man denn jetzt den konventionellen Biertrinker überhaupt dazu, mal Craft-Bier zu trinken und nicht gleich abgeschreckt zu sein. Und deswegen dachten wir, okay, dann bauen wir halt um unser stärkstes Produkt, das Pilsener, eine Bierfamilie drum, so wie beim IPA. Und so hat man eben dann mit dem Session, was ein bisschen leichter war, mit dem Imperial, das ein bisschen stärker war, mit dem Pfeffersack, mit Ras El Hanout Gewürzmischung und mit dem Dry Hop, den super fruchtigen Hopfen-Mix, sage ich mal, dann einen Grundstock von vier Bieren. Und jetzt machen wir halt hin und wieder dann immer irgendwelche Spezialsachen, ob das jetzt ein Wet Hop dann eben war mit Frischhopfen, ein Smoked Pilsener mit Rauchmalz, vielleicht kommt bald im Sommer dann nochmal ein Fruchtpilsener. Also da wollen wir halt echt ein bisschen spielen damit und auch wirklich diese Kategorie jetzt da so ein bisschen für uns zu beanspruchen und auch der Ideengeber dahinter sein.
Finde ich persönlich super spannend und auch genauso meine Erfahrung, was gerade so das Heranführen der Leute an Craft Beer betrifft. Wir haben nämlich auch 2015 unser erstes Street Food Event in Braunschweig durchgeführt und waren damals auch ganz eng in Austausch mit Ratsherren, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen halt dazu irgendein Bier, was funktioniert. Wir können nicht einfach irgendwie ein klassisches Standardpilz nehmen, wo wir halt richtig gutes Essen haben mit irgendwie Auswahl und Vielfalt. Und das war genau das Witzige, weil wir genau die vier klassischen Sorten hatten, also das klassische Pilz, was sich irgendwie auch allein optisch schon mal abgehoben hat von dem klassischen Fernsehbier, was man so kennt. Mhm. Dann das Rotbier. Das Pale Ale und das IPA,
das West Coast.
West Coast, genau, der Name fiel mir gar nicht an. Genau, und die vier hatten wir da und das war halt tatsächlich eine sehr schöne Möglichkeit, die Leute ranzuführen, weil es war nicht völlig abgehoben und die in der ersten Runde einen Pilz bestellt haben, haben sich dann in der zweiten getraut, mal was anderes zu nehmen und mit den vier hat man sie nicht überfordert und es war halt eigentlich ein super Portfolio, um das Ganze halt irgendwie den Leuten mal halt nahe zu bringen und glaube ich, das ist halt gerade jetzt auch mit der Strategie, mit den vier Pilz, die ihr angereichert habt, glaube ich, tatsächlich der richtige Weg, auch mal so ein bisschen die Leute langsam ranzuführen, nicht zu überfordern und genau einfach mit dem Geschmack zu überzeugen und nicht dieses eine Craft-Bier nicht zu mögen, was sie mal irgendwo getrunken haben.
Genau, das ist es und das ist, glaube ich, auch so, ich sag mal jetzt, wenn man so ein bisschen rückblickend so die Craft-Bier-Szene beobachtet, war das vielleicht auch schon so ein bisschen ein Fehler, den viele gemacht haben, indem sie zu schnell auf zu hopfig, zu Imperial, zu was weiß ich alles, also zu ausgefallen einfach schon in den ersten Schritten waren. Und vielleicht hätte man da einfach nochmal ein bisschen vorsichtiger wirklich mit den deutschen Trinkern umgehen müssen. Weil wir dachten vielleicht auch, so das war vielleicht auch so ein bisschen falsch gedacht, Mensch, wir sind so eine Biernation, das muss den Leuten doch schmecken.
Ja,
so,
genau. Ne?
Aber wenn man halt die ganze Zeit immer nur Pils, Helles, vielleicht nochmal Weizen trinkt oder sowas und das auch in einer sehr guten Qualität. Und jetzt kommt mal was anderes, was dann wieder ganz anders schmeckt und einen dann schon fast ein bisschen überfordert. Ich glaube, das sind ganz viele dann auch so gewesen, die gedacht haben, nee, so, ne, das ist jetzt dann nicht meins, da bleibe ich doch lieber bei meinem Pils.
Ja. Das merke ich zum Beispiel auch immer gerne in Schulung, Verkostung, Tastings, wie auch immer. Ich bin da auch bei dir und ich meine, vielleicht haben wir den deutschen Biermarkt ein bisschen überschätzt. Das hat mal der, glaube ich, oh Mann, der Geschäftsführer oder Präsident vom Deutschen Brauerbund gesagt, dass halt eben, er findet das sehr mutig, dass diese tollen Craft-Beer-Brauereien halt eben 6 IPAs auf den Markt gebracht haben, aber damit irgendwie am Geschmack so ein bisschen vorbeigebraut, sondern mehr so ein bisschen das gebraut, von dem die Brauer dachten, also was die Brauer selber genial fanden und nicht, was der Biertrinker toll findet. Ja. Das finde ich immer dann interessant, wenn das IPA, das ist ja quasi unser Pils der Craft-Beer-Szene, wenn da, das ist noch nicht mal richtig etabliert und trotzdem kommt so quasi gefühlt jeden Monat neue IPA-Idee daher. So, was habe ich jetzt als letztes gehört? New England Double Dry Hopped Double Imperial Pale Ale Mountain Style. Das war so das Letzte, was ich gehört habe.
Mountain Style.
Wie willst du denn damit irgendwie den Biertrinker abholen und auch bekommen, wenn da was draufsteht, wovon er noch nie was gehört hat? Deswegen bringt mich das jetzt eigentlich zur Frage, wie stellt ihr euch eigentlich jetzt innerhalb der Craft-Bier-Szene, wenn man sie überhaupt so nennen kann, denn dann so, wo positioniert ihr euch denn da eigentlich? Also wie steht ihr zu der Idee dahinter?
Also prinzipiell, haben ja hier in Deutschland den ersten Craft Beer Day hier und in Hamburg und in Berlin damals gemacht. Also man kann uns schon so ein bisschen als First Mover, würde ich sagen, mit bezeichnen, das auf jeden Fall. Aber es ist natürlich so, also die Craft Beer Szene hat sich natürlich auch langsam jetzt entwickelt, sowas. Und wie ich schon vorhin sagte, ich glaube, wir machen das Bindeglied einfach zwischen dem konventionellen Bier und der Craft Beer Szene. Und nehmen da natürlich auch immer viele Brauereien dann Huckepack. So eine, wir machen dreimal im Jahr hier Craft Beer Days, also Spring, Summer und Winter, wo wir 25 Brauereien da haben. Wir haben den Senatsbock initiiert, wo wir dann eben auch nochmal andere Brauereien, sind wir mittlerweile ja 8 Brauereien.
Der kam von euch, die Idee, genau, auch dieses Vereins, dieses Wiederaufleben dieser alten Brautradition aus den 50er, ne?
Genau, war das ja ein ganz altes Ding. Also für die es nicht kennen, der Senatsbock war in 50er Jahren ein Gemeinschaftsprojekt von 5 Brauereien hier in Hamburg, die in der dunklen Jahreszeit im Januar zusammen ein Bockbier gebraut haben, um diese gastronomisch ein bisschen saure Gurkenzeit, sage ich mal, so ein bisschen wiederzubeleben.
Und außerdem fehlt uns ja eine 5. Jahreszeit in Hamburg.
Wir haben ja nicht Fasching Karneval, so, da kann man ruhig mal dann Bockbierzeit einläuten. Und die Idee ist aber in den 70er Jahren gestorben, weil da der Kampf, sage ich mal, zwischen den Brauereien angezogen hat. Und Holsten hat dann gesagt, so, haben wir keine Lust mehr mit euch das die ganze Zeit zu machen, wir machen unseren eigenen. Ja. Und wir fanden die Idee aber so toll, dass wir dann da eben 2014 war, glaube ich, der erste.
Und es ist tatsächlich ein eingetragener Verein. Das heißt, ihr habt eine Gemeinnützigkeit, also aufgrund der alten Tradition, die wiederbelebt wurde.
Genau. Und dann haben wir jetzt dann eben wieder 3 Brauereien noch dazu bekommen.
Ja.
Das heißt, wen haben wir jetzt alles mit drin? Das Überquell, Landgang, Johann Albrecht, Gröninger, das Blockbräu, Kehrwieder, Wildwuchs und wir.
Geschafft. Ja, langsam muss man sie erstmal merken, alle dann. Ne?
Also genau. Das Schöne ist halt, wir haben halt ein Grundrezept, das ist vorgegeben. Also wir haben eine gewisse Malzmischung, die ist vorgegeben, und wir haben einen gewissen Stammwürzegehalt, der ist vorgegeben. Aber rundherum kann dann jede Brauerei ihren Feinschliff dem Ganzen noch dazu geben.
Das heißt, ihr habt einen Gemeinschaftssud quasi? Also gibt es nicht das eine, den einen Senatsbock, sondern
es gibt nicht den in einen, sondern es gibt wirklich 5 verschiedene, weil die Brauhäuser, die haben sich zusammengeschlossen und gesagt, wir machen mal Blockbräu und dann bekommen das die Brauhäuser zum Ausschenken, machen sie den klassischen Bock. Wildwuchs hat natürlich einen Bio-Bock gemacht, Überquell hat Orangenschale mit reingeschmissen, Landgang hat auch eher so ein bisschen traditionellen Dings gemacht. Wir hatten diesmal ein bisschen Barrel Barrel Aged Senats Bock mit dazu gegeben, was dann im Fass gelagert war. Und die Kehrwieder haben so einen Schwarzwälder Kirsch
Bock. Natürlich. Natürlich.
Aber das ist das Schöne. Ja. Ne? Das sagt man auch so. Halt ganz klar, so Kehrwieder noch ein bisschen kreativer an dem Ganzen, noch ein bisschen ausgefallener. Und dann können sie sowas auch machen. Ja. Und das ist halt das Schöne daran. Und jeder kann dann seinen Bock dann irgendwie selber dann verkaufen. Und zusätzlich machen wir halt eben die eine schöne Veranstaltung, wo wir Anstich machen und wo man dann die Möglichkeit hat, alle Senatsböcke zu probieren.
Eben wieder so wie früher, genau. Der Senatsbock.
Genau. Halt. Und lieber Matthias, da hattest du leider keine Zeit, da war ich alleine. Das war auf jeden Fall ein sehr netter Abend mit sehr leckeren Bieren und auf jeden Fall inzwischen halt ein cooles Event auch draus geworden halt. Ne? Ja. Also, ich weiß nicht, wie viele Besucher?
Wir hatten, ich glaube, 650.
Ja. Also war echt großartig. Ja,
und wir werden die Location nochmal wechseln. So. Also wir wandern ja immer so ein bisschen. Wir gucken, wir haben jetzt Parlament. Wird es jetzt beim nächsten Mal? Das ist ja direkt unterm Rathaus, glaube ich, oder sowas, habe ich gehört. Also da rückt man nochmal näher ran.
Ja, ja.
Und das wird jetzt wahrscheinlich dann im Januar dann. Im Januar dann sein. Ja. Apropos, Biere sind leer.
Fast, ja.
Soll ich noch mal,
ich glaube, wir machen mal eine kurze Pause.
Ja. Dann machen wir kurz eine Bierpause.
Ja, kurze Bierpause. Okay. Also holt euch auch mal ein schönes Bier. Wir sind gleich wieder für euch da. So, da sind wir wieder. Zurück aus der Bierpause. Und die spannende Diskussion habt ihr jetzt leider gerade nicht mitbekommen, weil davon werdet ihr wahrscheinlich noch früh genug erfahren. Wir sind zurück. Daniel war im Kühlschrank und was hast du uns denn Feines mitgebracht?
Ja, ich habe euch jetzt, wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, über das historische Sauerbier, das wir gemacht haben. Und das ist es jetzt, was ihr da im Glas habt, der Hanseat. Ist sogenanntes Kettle Sour. Dann nicht über Hefen, sondern über Milchsäure. Dann eben dann die Säure mit reinbekommen.
Ja, und Sauermalz in dem Fall.
Ja, genau. Mhm. So, genau. Mhm. Und dann ging es halt wirklich daran angelehnt, sage ich mal, an dem eine Mischung aus der Hamburger Weiße und dem Bräuhahn, kann man sagen, der in Halberstadt aus der Hamburger Weiße entstanden ist. Und von dort ging es dann eben der Weg nach Berlin. Das ist eigentlich
Entstehung der Berliner Weiße. Falls Berliner zuhören, tut mir leid, schon wieder nichts geworden. Genau, und Currywurst auch nicht, aber das wisst ihr ja.
Ja, genau. Und falls Bayern zuhören, die mit dem Weizenbier waren wir auch früher dran hier in Hamburg als hier. Lag übrigens daran, dass Hamburg sehr reich war und die es sich dann auch leisten konnten, mit dem Weizen zu brauen, weil das war ja eigentlich eher dem Brotbacken vorbehalten. Aber Hamburg war immer reich und deswegen konnten die sich leisten.
Sonst. Und noch was, wenn wir schon über Norddeutschland reden, Entschuldigung, liebe Bayern, das Bockbier ist auch nicht euers, nur mal so kurz am Rande, auch das kommt aus Norddeutschland. Das habt ihr uns durch das erste Headhunting irgendwie so 1600 irgendwas dann immer mal geklaut. Ja. Und der Name hat auch nichts mit dem Bock zu tun, sondern kommt halt eben vom Einpöckchen aus Einböck und wurde dann so eine Sprachverschwurbelung dann irgendwann mal zu dem Bockbier. Also, richtig. Tut mir leid, eure Biergeschichte ist eigentlich unsere hier in Norddeutschland. Sorry, muss man mal so sagen.
Elias Pichler.
Er war das.
Kaum reden wir hier ein paar Minuten schon Berlin und Bayern wegrasieren.
Ja, genau. Schon 1000 Zuhörer. Ja, weniger.
Mic drop.
Genau, ist richtig.
Nein, keine Angst. Aber kannte ich persönlich noch nicht die Historie dazu und das Bier auch noch nicht. Und das ist jetzt ein bisschen fies für euch. Ihr könnt es nur über die Ohren genießen.
Vielleicht machen wir den nächsten Vlog oder sowas. Müssen wir mal sehen. Ja, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Podcast und wenn das dann hier die Straßen aufrollt, dann machen wir noch einen Vlog irgendwann.
Sehr gute Empfehlung. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker.
Ja. Du hattest es vorhin ja schon kurz angesprochen, so dieses Thema Craft Beer Szene, Vorreiter. Seht ihr euch so ein bisschen, das hast du ja kurz angedeutet, so als Vorreiter? Weil wenn man das sich mal so diese Craft Beer Szene in Deutschland anguckt, das sind doch relativ viele unspezifische Brauer und Brauereien, Wanderbrauer, teilweise nicht mal Mikrobrauerei, sondern eher so Nanobrauerei, die irgendwie so sich in ihrem eigenen Kosmos so ein bisschen bewegen, habe ich manchmal das Gefühl. Also so für die 10, 20 Biergeeks und Biernerds, die wir haben, dann halt eben Bier brauen, aber darüber hinaus halt eben nicht so. Irgendwie habe ich das Gefühl, so schießen wir uns manchmal so selber ins Knie.
Ja, das ist halt das große Problem, ne? Also man sieht es ja hier in Hamburg selbst auch. Ich würde mal grob sagen, so die richtig harten Craft-Beer-Nerds, wo ich mich jetzt auch dazu zählen würde, das sind wir vielleicht bei 50, 60, vielleicht maximal 80 Leute.
Ja.
So, ne? Und die sind halt auf jedem Event auch so und die bilden so ein bisschen die Craft-Beer-Szene. So. Aber mit denen verdienst du ja kein Geld.
Ja,
so,
ja.
Weil ich kenne es selber von mir, auch großer Untapped-Fan, so man sucht ja immer nach was Neuem. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass wenn du jetzt nicht ein Everyday-Bier für diese Leute machst, wo sie sich wirklich gut dann damit eindecken und jeden Tag trinken, aber ansonsten wollen die immer wieder was Neues probieren. So, und das ist auch völlig legitim, ist ja auch cool, aber deswegen muss man halt gucken. Man kann nicht nur für die brauen, das funktioniert nicht. Und deswegen denke ich schon, dass das halt auch mit Ratsherrn der richtige Weg war, zu diesem Spagat eben zu gehen und zu sagen, so, wir können sowohl als auch. Mhm. Ne? Weil jetzt Doppelmatrose hier, den ihr jetzt ja auch hier verschlungen habt, das ist natürlich eher schon was für die Geeks.
Ja.
Aber richtig Kohle verdienen tust du mit so einer kleinen Abfüllung ja auch nicht wirklich.
Ne? Also so ein bisschen mehr so für die eigene Street-Credibility so ein bisschen.
So ein bisschen, ne? Oder halt eigentlich, weil wir auch Lust drauf haben.
Ja.
Ne? Ian ist ja selber so, Ian schätze ich sehr, unseren Braumeister und in der Mikrobrauerei, Ian Pyatt, US-Amerikaner, für Sammy Adams, für Victory Brewing gearbeitet, jetzt hier auch schon kurz vor mir, glaube ich, angefangen. Also auch schon ewig dabei hier bei Ratsherrn und ein unglaubliches Genie, was die Rezeptentwicklung, was Barrel Aging angeht und das Ganze. Und der macht halt auch viel so das, worauf er selber Lust hat. Und dieser Matrosenschluck damals, da war ja eigentlich die Idee, eine Mischung aus einem Witbier und einem IPA zu machen.
Mhm.
So eigentlich, wenn man mal so ganz das ein bisschen freier nimmt, war das damals der Matrosenschluck ja eigentlich sowas ähnliches wie New England IPA, bloß damals gab es die New England IPAs noch gar nicht. Na, und als dann das so rübergeschwappt ist und hier natürlich alle geschrien haben, warum macht ihr denn kein New England IPA? Haben wir gesagt, so hallo, probiert doch mal den Matrosenschluck, so weit ist der jetzt auch nicht mehr entfernt.
Ja.
Na, war vor allem in den ersten Versionen auch noch super trübe. Und so weiter. Also das war ja sehr nah dran. Und deswegen hatte Ian sich da immer so ein bisschen gesperrt dagegen, bis er dann den Hanseaten ja mal als New England Style gemacht hat. Also auch super trübe, super hopfig dann auch, aber dafür dann halt sauer, weil er halt dann nicht auf diesen ganz normalen Zug aufspringen wollte.
Ja.
Und deswegen auch so. Und der jetzt hat er halt einfach Bock gehabt mal auf ein Double IPA. Wir hatten ja schon mal eins mit der Mikrofonbrügeriet aus Schweden zusammen gemacht. Das war ja nur ein Cold-Absud mit Fässern, wo wir gar keine Flaschen gehabt haben. Das war auch schon sehr gut. Und deswegen war das jetzt eine logische Konsequenz, einfach mal aus dem Matrosenschluck eine Double IPA-Version zu machen. So, und ich glaube, es ist hier bei Ihnen auch viel dabei, sowas auf was hat er selber Lust, in welche Richtung könnte es gehen bei diesen extrem abgefahrenen Bieren.
Und
Imperial Stout, Noctopus genauso.
Ja,
ne? Also das war ja so der Traum schon lange von Ian mal so ein Ding rauszuhauen. So, und ich wusste auch, als er gesagt hat, ich will so ein typisch englisches Imperial Stout machen, ich wusste, dass das geil wird, weil er halt da auch selber so ein großer Fan davon ist. Und Noctopus ist, glaube ich, im Moment das bestbewerteste Bier, gerade bei uns bei Untappd.
Na.
Wenn jetzt nicht der Doppelmatrose.
Okay.
Ja. Auch für die Untappd nicht kennen, das ist so quasi, ja, wie soll man sagen, Instagram, Facebook quasi für Biertrinker, wenn man es mal so sieht. Kannst halt eben deine Fotos hochladen, kannst die bewerten, kannst sehen, welche Events, Venues halt eben im Umkreis sind. Ich nutze es, ich glaube, ja, eigentlich, wir nutzen es eigentlich alle regelmäßig. Also von daher, zwar keine Werbung machen, aber nutzt es.
Ja, das ist so ein bisschen so die Alkoholiker-App.
Ja, so kann man es. Alkoholiker ist auch nicht schlecht. Ja, das Ding hat so ein bisschen was. Jetzt, wo wir gerade über die Alkoholiker-App denn so sprechen, jetzt mal, gib mir mal doch so deine, spontan deine Top 3 Ratsherren und deine Top 3 anderen, also Biere.
Ja.
Kannst du das überhaupt? Weil bei dem ganzen, ich möchte gar nicht wissen, was du bei Untappd eigentlich so alles hast.
Doch,
die 1000 hast du schon längst hinter dir, oder?
Ich glaube, über 3500 dürfte
es sein. Oh, heiß.
Aber auch seit 2013. Aber, Ratsherrn, Top 3. Also ich habe das zweite Dry Hopped hier stehen. Ich finde, das Dry Hopped ist einfach so ausgewogen und trotzdem noch fruchtig und süffig, dass es genau sowas ist, sowas wir jetzt gerade eben auch immer, das ist so mein Everyday-Dings einfach. Das trinke ich einfach gerne. Ja. Und das würde ich auf Platz 1 setzen. Mhm. Auf Platz 2 würde ich das Noctopus.
Wow, echt? Ja. Zwei so junge Bierstile?
Ja, die sind beide, also die haben mich wirklich jetzt umgehauen. Und auf Platz 3 der Barrel Aged Senatsbock Remi Demi war das, glaube ich.
Okay.
Im Remi Matafas.
Geil, ja.
Der war auch sensationell. So, den hatte ich auch noch ein bisschen liegen. Ich glaube, so 3 Jahre war der bei mir im Kühlschrank gelegen und dann habe ich ihn zu Weihnachten gemacht. Und der war.
Ich habe immer noch eine Flasche Stars and Pipes und traue mich nicht, die aufzumachen.
Aber Stars and Pipes war ich nicht so der Fan, weil es mir zu torfig war. So, das ist so da.
Ich warte jetzt auf den Moment, aber kommt der Moment überhaupt, diese Flasche jemals zu öffnen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Liegen lassen oder verdammt.
Ja, aber doch, die drei waren, denke ich, so. Sind so meine Favorites. Ahab's Revenge finde ich auch immer nicht schlecht. So, da machen wir ja immer neue Versionen davon, von dem fast gelagerten Sauerbier. Aber doch. Ja, Matrosenschluck war ich früher immer ein ganz großer Fan davon. Also jetzt schon, sind gerade schon die...
Schon ein bisschen verschoben
werden. Ja. Die neueren Varianten
jetzt. Ja. Und von insgesamt...
Jetzt wird's...
Also ich muss ja schon Veto von meinem Daddy auf Platz 1.
Hallo Papa Hertrich.
Ja, genau. muss ich auf jeden Fall setzen, den Schokobär. Das war ja, den ersten Schokobär haben wir damals kurz vor Weihnachten, wo ich dann wieder in Nürnberg war, zusammengebraut, noch auf der Hobbybrauanlage. Und das war ja auch so das erste Bier, was mein Papa rausgebracht hat und dann ja mehrfach prämiert auf unterschiedlichen Bierfesten jetzt prämiert, bei Meininger Platin abgeräumt und so weiter. Das ist schon ein saugeiles Bier, also gerade im Winter, ist halt auch so ein bisschen so, geht ja echt in die Schwarzwälder Kirsch-Richtung dann auch so ein bisschen rein. Würde ich auf Platz 1. Auf Platz 2, Treehouse war das aus den USA, das Haze hieß das. Habe ich sogar die Dose behalten, weil ich so geil fand.
Das würde das heißen.
Habe ich von einem sehr, sehr guten Freund aus der, also US-Amerikaner Nathan, der hier in der Craft-Szene auch sehr umtriebig war, bis er jetzt wieder zurückgegangen ist, der hat das mal mitgebracht. Mega gehypte Brauerei auch und das war ein New England IPA und das war gerade, wo es so angefangen hat mit diesem Hype um die New Englands, wo hier in Deutschland noch gar keiner davon gehört hat und er hatte das schon dabei und das war wirklich auch eine Offenbarung, des Bier, wirklich sensationell. Und auf Platz 3 würde ich immer noch Schneiderweiße
Hopfenweiße. Ja, großartig. Ja.
Weil zu viel damit in Verbindung.
Ja.
Und immer noch, wenn ich die irgendwo sehe und die hat jemand da und ich sitze jetzt da gerade und weiß nicht, was ich trinken soll, ich würde immer wieder die Hopfenweiße nehmen.
Und du kriegst halt eben die Hopfenweiße auch mittlerweile schon gut, also ordentlich sortiert in den Lebensmitteln gesehen.
Ja.
Das muss man echt sagen. Wird auch zu meinen Top 3, Top 5 bestimmt gehören.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Und erntet auf jeden Fall Anerkennung, wenn man es, also oder inzwischen auch schon wieder ein paar Jahre vergangen, aber kleine Anekdote dazu. Ich glaube, ich habe auch mein erstes Craft Beer Tasting in Berlin 2012 oder 2013 muss es gewesen sein, wo auch unter anderem das drin vorkam und dann gleich zum Bierladen im Wedding gelaufen und auch einmal gestöbert und so, oh, das kenne ich vom Tasting, eingepackt, ein paar andere dazu und dann wirklich so ganz kleiner Laden, auch totaler Freak, der halt irgendwie, ich glaube freitags oder montags seine Tour durch Deutschland macht und wirklich alle Biere selber abholt und dann wirklich so 6-7 Bier gekauft, an der Kasse kurz gemustert, Bierauswahl und dann war so, okay, so ein anerkennendes Nicken bekommen, alles klar, lass dir schmecken und viel Spaß damit. Und,
ich weiß auch noch,
echt,
Craft Beer Days Norderstedt,
allererster,
war ich auch dort und da war dann auch
Moment, warst
auch
du da nicht als Ratsherr, ne? So,
nee, da war ich privat,
okay.
Weiß ich auch noch ganz genau, das war nämlich der Geburtstag von meinem Kumpel von mir hier, mit dem ich lange zusammen gewohnt habe. Und den haben wir dann überrascht und haben ihm dann die Augen verbunden und sind mit ihm dann mit verbundenen Augen bis nach Norderstedt gefahren mit dem Auto. Und haben ihn dann erzählt, und dann war halt Biermesse, also, weil er halt auch ganz großer Bierfan war. Und da weiß ich dann auch noch, dass ich dann am Schneiderweiße Stand war dort und gesehen habe, die haben die da und auch Flaschen zum Mitnehmen. Und die haben eigentlich gemischte Träger verkauft. Und ich hatte dann auch gesagt, so, ja, den gemischten Träger, aber nur die Hopfenweiße. Und die haben es dann auch wirklich gemacht. Da habe ich dann die 6 Hopfenweise dann mitgenommen. Dann auch noch so. Das war so der ganze Beginn hier dann irgendwie dann auch so. Und davor auch schon irgendwie 1,5 Jahre irgendwie sowas. Immer nur nach guten Bieren gesucht. Und ich weiß auch noch, auch schöne Geschichte von früher. Das war Klassenfahrt und da sind wir nach Tschechien gefahren.
Okay.
Mit der, ja. Und ich weiß auch noch ganz genau, unser Lehrer war da dort gestanden und hat dann gemeint so, Jungs, wie schaut's aus? Hat irgendjemand Bock, mit mir einen Biertest zu machen? Und ich natürlich so, ne? Und dann sind wir tatsächlich in den Supermarkt gegangen mit dem Lehrer. Ich glaube, es waren noch ein oder zwei andere Leute dabei. Und wir haben einfach tschechische Biere eingeladen. Wir haben uns dann eine Liste gemacht, ne? Das war wie, also das frühere Antep war ein Block und ein Stift und haben die dann runter bewertet. So auf Aussehen, auf Geschmack und ich weiß nicht, was das dritte Ding war. Irgendwie drei Kriterien hatten wir. So, und das weiß ich auch noch. Und da war ich, wer werde ich da gewesen sein? Vielleicht 17, 18 oder irgendwie sowas.
Ja, großartig.
Muss man auch sagen, mutig vom Lehrkörper eine Klassenreise nach Tschechien zu machen.
Ja,
das muss man echt mal, also das muss man erstmal machen. Entweder er wusste es nicht oder er hat es tatsächlich darauf angelegt. Das kann man natürlich auch so sagen. Man weiß es nicht.
Großartiger Ort natürlich.
Ja, klar. Also jeder, der mit Bier oder was mit Bier zu
und
tun
zu der
hat.
Zeit, ne? Also ich weiß nicht. Von der Stimme, okay, Daniel ist gerade, also könnte man denken, er wäre 21, aber ich glaube, es ist gerade schon 33.
Oh, seit 12 Jahren 21.
Ja, genau.
Schon ein paar Jahre her, dass er auf der Klassenfahrt da war.
Ja. So, aber das war lustig, so auch extrem witzig, ja genau, und da auch so durchprobiert so und ach, ja, so ging es los. Und jetzt sitzt man hier, ne? Hat über 3000 Bier da allein in der App getrunken und denkt sich so, puh.
Das schafft das andere ein ganzes Leben.
Ja, ja, genau. Aber fällt mir gerade dazu ein, witzige Frage. Was hast du damals, was war so dein klassischer Berufswunsch mal, also bevor du jetzt wirklich ernsthaft drüber nachgedacht hast?
Da bin ich jetzt echt
Kindheitsding war Pilot. Das war ja klar, aber...
Aber hast du eigentlich gut gewählt, weil da hätte man also nicht so viel Bier trinken können.
Ja, gibt's den Beruf wahrscheinlich. Ich glaube, das ist schwierig. Pilot war als erstes und dann habe ich schon ganz früh super gerne Partys organisiert.
Ja.
Ob das jetzt bei der Mama im Partykeller war oder dann auch mit einer Crew in Nürnberg und dann auch aufgelegt und so. Und dann wusste ich so, ich will irgendwas mit Events machen und sowas. Das finde ich cool, das macht Spaß. Und deswegen dann eben Veranstaltungskaufmann über den Weg dann. Und jetzt, ja, jetzt dann irgendwie dann eben über die Umwege Marketing gelandet, ist ja dann auch ganz spannend. Geht ja auch viel um Events.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja das Schöne an so einem Produkt, was du verkaufst oder was du irgendwie vermarktest, du kannst den Leuten sagen, bitte, nimm es in die Hand, guck es dir an, riech dran, nimm den Schluck und genau. Und entweder überzeugst du damit oder es schmeckt den halt einfach nicht, aber es ist halt 10-mal besser, als wenn du irgendeine Dienstleistung verkaufst, die du anpreisen kannst, aber du kannst sie reell nicht wirklich testen. Und das finde ich halt das Schöne.
Das ist wirklich das Beste an Bier. Und ich sage, also es ist ja auch immer so, ja, so ein sozialer Klebstoff.
Ja.
Also mal Jan, mein Vorgänger, hat das mal so schön gesagt.
Ja. Ja, es ist halt wirklich.
Es ist sozialer Klebstoff, so, weil du hast halt, egal durch welche Schicht du das hast, so irgendwie Bier, das verbindet doch wieder alle und schweißt dann auch am Tresen zusammen. Ne?
Also
kommt dann jeder zusammen.
Ich habe immer so dieses Wort des Gleichmachers so im Kopf. Das habe ich jetzt wieder auf der Prowein in Düsseldorf gemerkt. Die Verhandlungen werden immer mit und über Wein, wenn der Kragen halt ihm zu ist und die Krawatte schön, ne? Weil ist ja irgendwie geschäftsmäßig, du musst ja Wein mögen und Wein trinken und dich drüber. Sobald dann der Messetag zu Ende war, dann flogen die Krawatten weg und dann war der Wein erledigt, dann wollten sie alle ein Bier haben.
Ja.
Dann sitzt der CEO, der CFO da, sitzt mit seinen Vertrieblern, Innendienst, wie auch immer und was trinken sie? Nee, nicht Wein, sie trinken Bier. Ob es ein gutes ist, ist immer eine andere Frage. Ja. Aber Bier ist ein Gleichmacher oder wie du gesagt hast, Daniel, ist halt eben sozialer Klebstoff.
Auf jeden Fall, ja.
Und das muss Bier eigentlich noch viel, viel mehr schaffen, weil es kann es.
Ja, und dann immer noch so, also jetzt so Craft Beer Days, wenn man dann halt hier auch auf dem Hof ist und die ganzen glücklichen Gesichter sieht, ja, die einfach dran riechen, schmecken und die Augen aufgehen. Das ist halt so, das, wo gibt es das sonst? In welcher Szene auch ist es so ein, ich sag mal, Zusammenhalt, um für die gleiche Marschrichtung irgendwie einzustehen, gutes Bier nach vorne zu bringen. Wo sieht man so viele glückliche Gesichter und hat trotzdem dann nochmal so viel Spaß, weil man sich halt nochmal schön einen reinstellt.
Ja. Aber mit Stil. Denk doch mal dran.
Positive
Nebeneffekte. Denk doch mal dran an unsere Winterbier, der ist jetzt so hier mal unter uns Gebetsschwestern. Ne? Denk doch an Bob einmal, nennen wir ihn einfach mal Bob, der von Craft Beer ja auch nicht so viel den Zugang hatte. Bob ist ein Freund von Basti und den wir da mitgeschleppt haben. Und den haben wir jetzt eigentlich überzeugt. Ich musste ihm jetzt Bier mitbringen lassen nach Braunschweig.
Genau, inzwischen wirklich bekehrt mit ein paar Bierstilen oder ein paar Bieren sehr, sehr überzeugt. Mhm. In Braunschweig in einem sehr gut sortierten Edeka-Biermarkt tatsächlich nicht fündig geworden. Mich angeschrieben und gesagt, du kannst du Matthias mal fragen, das und das, das hätte ich gerne. Mhm. Und klar, Matthias angerufen, natürlich hat er es da, habe ich es ihm wieder nach Braunschweig geportiert.
So muss das.
So muss das sein.
Aber das ist tatsächlich wirklich der Parade oder der Musterfall dafür, wie du wirklich Leute, die einfach gerne ein Bier trinken, aber genau diesen Zugang noch nicht hatten oder dieses eine Craft-Bier mal getrunken haben, was ihnen dann nicht geschmeckt hat. Und das war wirklich, also Überzeugungsarbeit hielt sich in Grenzen, aber das war trotzdem zu sagen, so, wir gehen jetzt mal einen Tag auf so eine Veranstaltung, da trinken wir nur Bier und das sind alles so ein bisschen Ausgefallene. Mhm. So, Bier trinken wäre sofort mitgekommen, Ausgefallene, Ich habe gesagt, doch, du hast mich besucht in Hamburg, wir machen das jetzt. Und also völlig von überzeugt und das finde ich das wirklich das Schöne, was du ja auch gesagt hast, Daniel. Das ist genau, du bringst die Leute zusammen und du lernst, du zeigst die neue Geschmäcker und klar musst du nicht jedes Bier mögen, was du da auch probieren kannst. Und das ist ja das Schöne, dass du auch 0,1er nimmst und sagst, okay, oh, ja, irgendwie hat was, aber ist überhaupt nicht meins. Und wenn du rausgehst nach so einem Tag und sagst, boah, ich habe jetzt heute hier drei getrunken, die haben mir so gut geschmeckt, hast du schon alles erreicht.
Weil genau.
Sobald du den Leuten halt mal das mitgibst, und das ist halt auch ja gerade in dieser ganzen Food-Pairing-Geschichte, dieses
gutes Stichwort.
Wein, völlig etabliert, völlig selbstverständlich, aber wenn du dann mal anfängst, so diese Pairing-Geschichten mit Bier loszulegen, dann bist du ganz schnell, wird's ganz schnell dünn. Ja. So, weil, klar, heute steigert sich dann, hast du in manchen Restaurants dann halt auch mehrere Bier, irgendwie Biere auf der Karte, aber es ist halt genau das Ding, was halt noch ganz, ganz am Anfang halt steht. Ne?
Ja.
Und,
ja, aber das ist, also ich glaube auch dieses Entdecken, das ist ein so großer Faktor bei Craft Beer auch. So, man will vor allem auch in der Anfangsphase, will man einfach nur entdecken, neue Biere probieren und irgendwie, so jetzt, wo ich halt auch schon so lange dabei bin, da ist man ja dann irgendwann auch so, oh, ja, okay, jetzt kommt das nächste New England IPA. Schmeckt halt wieder, schmeckt wieder schön den Zitra raus, schmeckt super fruchtig, ja, ist geil, haben sie wirklich gut gemacht. Aber das langweilt ja dann einen fast schon. Ja. Ein anderer, der jetzt die ganze Zeit immer nur so von Pils, Helm und sowas und der trinkt ein New England IPA und der denkt gerade, oh mein Gott, der Himmel auf Erden ist gerade passiert. So. Das ist halt immer so ein bisschen so das also wirklich, ich denke so gerne an diese Anfangszeit bei Craft Beer zurück, weil man da noch wie ein kleiner Junge war und dann immer noch den Bierstil sowas. Und das war immer so ein tolles Gefühl, einfach Neues dann auch wirklich dann zu entdecken. Ja, wenn man sich so viel damit beschäftigt, wird es teilweise ja jetzt schon immer so, ach ja, gut. Jetzt war ich dann in Manchester auch auf Cloudwater in Family and Friends. Unglaublich geiles Ding, sowas, ne? Aber waren halt auch ganz viele New England IPAs, Imperial Stout, sowas. So, ne? Da hätte man sich zwischendurch mal echt was wirklich Neues, Kreatives gewünscht. So. Das ist so ein bisschen so das, wo man irgendwie auch immer drauf wartet, glaube ich, als Craft Beer Nerd. Wann kommt der nächste
Hype. Ja, aber das ist dann auch genau wieder das Problem. Ne? Ja. Da sind wir wieder dabei, wie willst du dann als Brauer denn damit irgendwann mal auch mal Geld verdienen?
Ja, klar.
Wenn dann
ja.
eben der Biergeek, ja, die 80, die wir haben in Hamburg, wie du ja gerade gesagt hast, ja. dann wieder irgendwie die eine Flasche haben wollen. Instagram ist das beste Beispiel dafür, wenn du da Craft Beer eingibst und mal guckst, die warten halt eben einfach nur auf den nächsten heißen Scheiß, so ja. irgendwie den nächsten krassen Teil.
Ja, ja.
Und das ist auch so ein bisschen, wo ich manchmal so meine kleinen ja, Angriffspunkte habe zu der Szene, die ja noch nicht mal richtig etabliert ist in Deutschland, aber trotzdem auf das nächste heiße Ding warten. So, das finde ich immer so ein bisschen schade. Was mich jetzt wiederum auch schon auf eine nächste Frage bringt, wo du dann halt eben so einmal die Szene siehst jetzt. Mhm. Es gibt ja immer so schön, haben Sie ein mittelfristiges Konzept, 5-Jahresplan irgendwie in dieser Richtung. Wo siehst du Ratsherren und wo siehst du Craft in 5 Jahren? Jetzt gerade, wenn man so über den Marktanteil auch nachdenkt. Ne? Craft hat, weiß ich nicht, an dem gesamten Biermarkt 5%, irgendwie sowas.
Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt. Ja. Ist es ein Hype? Ist es mittlerweile eine Bewegung? Ist es eine Alternative zu normalem Bier oder wie? Oder
also was? Im Moment sehe ich gerade eben uns bei der Hype-Kurve. Die Hype-Kurve, die zieht ja extrem stark an. Dann hat es einen Peak. Ich glaube, der Peak war bei uns tatsächlich schon in dem 500 Jahre Reinheitsgebot. Ja, das war 2016. Das war so der, da hat die ganzen Medien drüber berichtet, über Craft Beer. Jeder, der irgendwie dachte mal, okay, das muss ich mal probieren, da hat man unten auch im Craft Beer Store gemerkt, das war ein unglaublich gutes Jahr. Auch dann Weihnachten, jeder wollte das verschenken. Und eben die Hype-Kurve, die geht nach diesem Peak ja dann wieder nach unten und dann hast du erstmal ein kleines Tal. So, und ich glaube, dass wir uns aktuell in diesem Tal befinden.
Yeah.
So, ne? Und das war jetzt, geht es jetzt dann nach, ich sag mal jetzt so, ich denke mal so in dem Jahr wird sich jetzt langsam jetzt nochmal ein bisschen besser erholen, sowas so, und wir hatten halt jetzt auch gerade so die ersten Schließungen wieder und das könnte vielleicht auch noch ein paar mehr erwischen, aber ich glaube, die mit Qualität da dabei sind und mit Leidenschaft, die werden bleiben.
Ja.
Und dann hast du es wieder, wo es ein bisschen anzieht,
ja.
und dann wird sich irgendwo dann so eine Ebene bilden. Und ich glaube, dass diese Ebene nicht so hoch sein wird wie in der USA oder in Dänemark oder sowas, wo es halt eben extrem zu einem Zeitpunkt einfach nur noch, fast nur noch schlechte oder Industriebiere gab. Das haben wir ja hier in Deutschland schon mal gar nicht.
Yeah, yeah.
Das heißt, das muss man dann eben differenziert sehen. Ich glaube schon, dass wir so im Bereich 10% vielleicht landen könnten irgendwann. Und das ist dann aber auch schon viel. Das ist
ordentlich, ja,
auf jeden
so,
Fall.
Ne? Also ich glaube, dass wir auch im Moment eher so bei irgendwo zwischen 2-3%, glaube ich, gerade sind, noch nicht bei 5. Und ist aber halt auch immer so schwer zu definieren.
Ja, was? Genau, aber das
wo machen wir die Grenze?
Das finde ich ganz interessant, ja. weil ich habe halt so ein paar Auswertungen vom Deutschen Brauerbund bekommen. Das ist ganz interessant zu sehen, seit wann, du musst dir anders erzählen, die Craft-Biere, was immer das sein soll, wird vom Deutschen Brauerbund unter andere Biere geführt. Ja. So wie halt eben bei Bundestagswahl halt eben alle Parteien, die unter schieß mich tot Prozent sind, werden unter Sonstige geführt. Und das tun sie erst seit, ich sag mal, 2013 oder sowas. Vorher gab es das überhaupt nicht. Das heißt, alles das, was wir als Craft Beer bezeichnen, wird bei dem unter andere Arten geführt, was alles und nichts sein kann. Das ist also ganz, ganz spannend und ganz interessant, finde ich auch, wie das denn wahrgenommen wird draußen und halt eben auch vom Brauerbund. Das ist ganz, ganz spannend.
Mhm.
Worin wir uns bewegen, bin ich so ein bisschen bei dir, dass wir jetzt genau in diesem Tal sind und dass jetzt auch gerade einige so ein bisschen aufhören, warum auch immer.
Genau. Eigentlich ja auch, also ein völlig natürlicher Vorgang, auch eine gewisse Marktbereinigung ja stattfindet, weil was bringt ein Hype immer mit sich? Natürlich auch viel schlechte Qualität, genau. Einfach viel gutes Marketing, sagen wir mal so. Daher ist das natürlich tatsächlich, also glaube ich, ganz notwendiger Prozess, um den Markt dann einfach mal wieder ein bisschen runterzuholen, ein bisschen irgendwie in die Realität halt ankommen zu lassen und genau in diesem Tal sich erstmal irgendwie ein bisschen zu sammeln, um dann halt auf genau vielleicht die 10% halt wieder ansteigen zu können.
Ja.
Wo du dann aber weißt, okay, die dann noch da sind, sind die der oder wo die Qualität halt entsprechend da ist oder wo du halt einfach auch Leute hast, die sich aus vermutlich gutem Grund irgendwie durchgesetzt haben mit ihrem Bier. Ne?
Ja, es, die Sache ist halt auch so, und da muss ich halt echt mal sagen, so, wir haben teilweise halt wirklich auch ein Qualitätsproblem bei in der Craft-Bisschen gehabt. Ja, ja. Also ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber ich habe eine Berliner Brauerei gehabt, die ich eigentlich sonst immer geschätzt habe. So, das ist, da habe ich wieder zwei Biere jetzt bekommen, die waren eigentlich relativ frisch. Die waren beide infiziert. Die konntest du so nicht trinken. So, und da muss ich immer, muss ich mich selber dann echt, da muss ich mal, muss man eigentlich appellieren an die Leute. Bitte, ihr könnt solche Sachen, könnt ihr doch nicht rausbringen. Und ihr müsst doch auch mal, also das finde ich ganz normal, dass man eine Produktionsverkostung selber durchführen muss in der Brauerei. Und wenn du das merkst, dann musst du schauen, dass du das Zeug wieder zurückziehst. Ja. Weil überleg doch mal, wenn jemand das erste Mal, und wir sind gerade noch in dieser Phase, ein Bier von deiner Brauerei trinkt und das ist infiziert, das ist sauer geworden und der fest A deine Marke nicht mehr an und B würde wahrscheinlich auch Craft Beer kein zweites Mal anfassen. Ja. Und das ist ein riesengroßes Problem, wirklich, ja, so, da, wenn man da nicht drauf guckt. Und das ist wirklich, und da muss ich sagen, da haben wir hier in Hamburg, finde ich, gegenüber den Berlinern noch so ein bisschen, weiß nicht, ich glaube, die Hamburger, die haben noch ein bisschen anders Qualitätsbewusstsein vielleicht dann auch so, oder die oder vielleicht sind die Berliner einfach spontaner und die machen halt einfach sowas und wir überlegen uns erstmal und denken nochmal vielleicht über das Rezept nach und machen das dann wirklich auch, wenn es dann richtig gut ist. So, ne? Also ich finde halt so, dass wir dann schon qualitativ nochmal auf dem anderen Level, also Ausnahmen bestätigen immer die.
Aber also spannender Punkt, den ich eh noch ansprechen wollte, gerade so, dass genau Hamburg-Berlin, alte Frage irgendwie oft diskutiert, aber genau, wie schätzt du es jetzt einmal, außer der von dem Qualitätsanspruch, was du eben schon erzählt hast, wie ist das Verhältnis zwischen, also ganz plump gesagt, zwischen den Städten, wie findet ein Austausch statt und gibt es halt irgendwie Trends, wo du sagst, da ist halt wie Hamburg ganz groß drin, da ist Berlin ganz groß drin, was sind so die Entwicklungen oder wo geht auch die Reise hin da vielleicht?
Also prinzipiell, wir haben ja immer auch Berliner hier auf den ganzen Craft Beer Days und sowas, Straßenbräu ist eigentlich immer ein ganz guter Gast. Wer war sonst denn immer noch alles da? Ich weiß es gar nicht. Bierfabrik natürlich, die schätze ich auch sehr. Und also wir haben immer wieder Berliner da. So, ich glaube, was der Punkt ist, ich glaube, das ist das, was ich gerade eben so versucht habe, so ein bisschen zu erklären, dass die Berliner immer sehr schnell auf Trends, Hypes aufspringen, dann einfach mal machen. Dann wird dann halt mal eine Brauerei aufgemacht oder wird halt mal ein Brewpub aufgemacht und sowas. Und die Hamburger, die überlegen sich alles immer dann doch noch ein-, zweimal, denken dann nochmal drüber nach, gucken die perfekte Location, schauen, dass sie wirklich dann ein perfektes Sortiment haben und so weiter. Und dann wird das Ding erst aufgemacht. So, und das unterscheidet uns jetzt mal knallhart auch von der zeitlichen Aspekt her. So, ne, dass die halt viel früher dran waren und jetzt haben wir, glaube ich, über 30 Brauereien in Berlin oder 35.
War dann die 40.
Oder irgendwie sowas. So. Ja, und bei uns, wir sind halt bei, weiß nicht, 15.
Irgendwie so,
ja. Ja, oder sowas, aber es sind halt schon, wenn du dir die Sachen anguckst, sind das bei uns sehr durchdachte Konzepte auch einfach. Ja. Ich schätze unsere ganzen Kollegen hier sehr und in Berlin hast du halt welche, die rausschwingen, die werden auch da bleiben und so weiter, die auch immer gute Sachen gemacht haben, aber ich denke mal, da wird es auch dann noch mal eine Bereinigung geben.
Ich finde auch so diese Sache, es ist eine, also du kannst einmal ein geiles Bier machen, die Kunst aber ist, dieses Bier wiederholbar zu machen.
Gleichbleibende
Qualität. Genau, das sehe ich auch.
Und so. Genauso, ich denke deswegen, und jetzt zu den Trends, was sind dort Trends, was sind hier Trends? Also ich glaube, da orientiert man sich sowieso an dem allgemeinen Craft-Bier-Markt, wo dann halt, vielleicht springen halt die Hamburger jetzt nicht gleich auf, weil jede Sau, die jetzt durchs Dorf getrieben wird, auf sowas und guckt sich das vielleicht erst nochmal an. Aber es gibt sowohl in Berlin als auch in Hamburg wirklich sehr, sehr gute Brauereien. Und es gibt aber auch welche, da läuft es halt noch nicht so rund.
Ja.
Das
Wie stehst du denn zu dem Thema, weil vom Wein kennt man es ja auch schon länger, das Thema Speisenempfehlung, Food Pairing. Ne? Du gehst halt in ein Restaurant, was hast du automatisch? Du hast die Weinkarte vor deinem Gesicht. Bierkarten gibt es noch nicht, das ist irgendwann mal Zukunftsmusik, so ja. Gott will. Aber man empfiehlt doch immer gerne, ne? So gerne dazu Speisen zum Wein. Das geht mit Speisen zum Bier ja auch gut. Merkt ihr das in eurer täglichen Arbeit in der Gastronomie auch? Ob wird das überhaupt in irgendeiner Art und Weise nachgefragt?
Ja, oder? Also das mich hat das Thema ja schon immer fasziniert.
Deswegen fragte ich.
Ich esse natürlich auch sehr gerne gutes Essen und gehe gerne essen und so weiter. Hatte dann auch einen Instagram-Channel lange Zeit. Der hieß dann, als ich damals noch mit den Bierpairings, hieß der Bierlicious Pairings. Jetzt habe ich ihn ein bisschen umgewandelt. Aber ich muss ehrlich sagen, nachdem ich jetzt halt noch die ganzen Social-Media-Geschichten für Ratsan mitmache, da fehlt mir echt die Zeit dafür. So, das ist dann auch immer, wenn ich dann so, sonst habe ich das halt nochmal außerhalb von meiner Arbeit gemacht, habe ich dann daheim irgendwie was Cooles gekocht mit der Freundin zusammen, ein schönes Ding, Foto, bibabo. Jetzt muss ich sagen, so ey, da bin ich auch mal froh, wenn ich heimkomme. Einfach nur mal in Ruhe auch mal kochen kann, ohne dass ich dann überall wieder die Kamera da drauf halte und dann nicht das Gericht 2-3 Minuten da schon kalt wird, weil ich jetzt nochmal das perfekte Foto machen will.
Und dafür den Löffel wegrichten und
genau, gucken,
was echt ist. So, ne? Und ich kann jetzt nicht mit dir reden, weil ich muss gerade ein Foto machen.
Ja, genau. Ja, ja. Und sowas. Und deswegen habe ich den ja jetzt so ein bisschen dann liegen lassen. Aber das ist natürlich ein Thema, das unglaublich viel Potenzial hat. Also wenn du in ein gutes Restaurant gehst und dann zu denen sagst, so pass auf, ihr könnt ja gutes Essen machen. So, ihr habt bestimmt auch einen Weinsommelier. Ich komm jetzt zu euch und dann mache ich euch mal eine Bierbegleitung dazu.
Ja.
So, ne? Das sind dann solche Sachen, so, wo die da erstmal hören, okay, das funktioniert auch mit Bier? Ja, aber vielleicht sogar besser als mit Wein, weil wir ja viel mehr Aromen abdecken können im Bierbereich als beim Wein. Also wir können mit was Salzigem sogar arbeiten, wenn man so mal an die Gose oder irgendwie sowas denkt. Wir haben Röstmalznoten, die hat kein Wein. Wir haben eine Bitterkeit, mit der wir spielen können. Das sind ja alles so Faktoren, die fürs Food Pairing tatsächlich sprechen und mit Bier und nicht mit Wein. Und deswegen dann halt nochmal irgendwie auch den Weinsommelier rauszufordern und sagen, komm, wir machen Bier versus Wein Battle oder sowas, ist natürlich dann auch nochmal so die Königsdisziplin und da schwenken dann auch viele Weintrinker dann auch mal um, also meistens Dessert gewinnst du meistens sowieso mit Bier.
Klar, ja,
haben wir überhaupt gar keine Chance. So, ne? Und bei den anderen ist dann immer, muss man immer gucken. Aber das macht so viel Spaß, weil für mich die besten Bier-Pairings waren ja immer die, wo du auf der einen Seite einen Geschmack hast beim Essen, auf der anderen Seite den Geschmack beim Bier. Und wenn du die aber beide zusammen dann im Mund hast, nochmal was komplett anderes passiert. Das waren immer für mich die Bier-Pairings, die mich am meisten fasziniert haben. Und wenn du das hinkriegst, ne, weil du weißt ja, okay, gut, wenn du jetzt ein Schokoladendessert hast, kannst du natürlich was zu einem schokoladigen Bier machen. So, aber du kannst natürlich auch ein Kirschbier dazu nehmen, dann hast du Kirsche und Schokolade und das passt auch wieder gut zusammen. Ne? Und sowas macht dann nochmal viel mehr Bock als immer nur, ja, die schmecken ungefähr gleich.
Ja, ne? Genau, ja, total. Ja.
Aber sonst so, das ist, und da kann man sich auch immer so auf die Sachen verlassen, sage ich mal, die man eigentlich so mitkriegt. Meistens sind es die Geschmäcker, die man eh schon kennt, die perfekt passen. Also auch süß und sauer zum Beispiel, ne? Asiatische Küche, süß-sauer und sowas passt zum Beispiel auch perfekt. Solche Sachen. Also unglaublich spaßige Geschichte. Und das mache ich immer noch so gerne, für Ratsan in irgendwelche Locations zu gehen. Und krasseste war tatsächlich, das war eine Wagyu. Das ist ein Wagyu-Pairing, das war so mein krassestes. Okay. 150 Euro die Karte gekostet. Ja. Die haben auch aufgefahren, wie blöd, und da musste ich eine Bierbegleitung dazu machen. Das waren 2 Gänge dann mit Wagyu und dann noch ein bisschen was drumherum. Das war richtig spaßig. So, aber es gab da auch wieder einen Typen, der hat einfach nur sein Wein trinken wollen. Aber der wollte noch nicht mal probieren.
Dann fragt man sich, was diese Leute dann da machen. Ne? Ja. Warum? Weil es steht wahrscheinlich dran, Wagyu und Bier oder 5 Gänge mit Bier. Aber man fragt sich dann immer, haben die Leute das nicht gelesen? Wollen sie querulant sein und den anderen so ein bisschen den Abend verleiden.
Ja.
Das ist, merkt man aber immer wieder in den Pairings. Das muss man aber auch tatsächlich sagen. Es gibt diesen einen. Ne?
Genau, immer einen und so. Ne? Also selten mal, dass es wirklich den nicht gibt. Ja, stimmt. Der immer meckern ist dann auch oder so.
Oder sich Quote brauchst du den eigentlich.
Kurzer Tipp, das nächste Mal, wenn ihr so richtig, richtig scharf asiatisch esst und gar nicht mehr wisst, wo der ganze Feuer aus dem Mund herkommt, vergesst Milch, trinkt das nächste Mal wirklich ein ordentliches IPA. Die Schärfe nimmt, also die Bitterkeit aus dem IPA nimmt so viel Schärfe weg, das schafft keine Milch. Ja. Nur kurzer Tipp aus der Praxis.
Genau. Deswegen habe ich auch als Speisenempfehlung auf unserem Doppelmatrosen auch die Chili Cheese Fries.
Ja, stehen. Jawohl!
Habe ich vorhin schon entdeckt in der Pause gerade. Ja, perfekt. Also im Kopf hat sofort Sinn gemacht.
Ja, genau. Also, das sind solche Sachen, das macht mir halt auch Spaß. Also auch wenn man dann immer drauf guckt und denkt sich, oh, was haben die da jetzt wieder irgendwie für komische Speisenempfehlungen? Die machen schon immer Sinn, die wir da hinten aufschreiben. Das ist halt nicht einfach nur so
Spaß. Am sympathischsten finde ich auch dem klassischen Pilz immer noch den Feierabend.
Ja genau. Also, das hat sogar noch mein Vorgänger wieder, Jan, gemacht damals, der dann schöne auch Grüße. Immer so ist. Genau, und der hat den Feierabend. Und wir hatten dann auch auf dem, was ich auch lustig fand, war auf dem Pina Colada, hatten wir lecker dazu Getting Caught in the Rain. Also sowas machen wir halt immer gerne. Also wir haben halt immer so ein kleines Augenzwinkern mit dabei.
Wie steht ihr eigentlich, ich meine, du hast ja erzählt, ihr seid jetzt so 50.000 Hektoliter groß jetzt, dann doch mittlerweile, so, das ist schon ordentlich, wenn man weiß, wo man denn so herkommt in 2012. Mhm. Wo findet man Ratsherren denn jetzt mal außerhalb Hamburg und Speckgürtel Hamburg? Habt ihr so ein paar Kernmärkte oder?
Ja, also es ist schon Norddeutschland.
Tatsächlich,
ne? Würde ich sagen, so, also irgendwie so Bremen, Hannover, Berlin, Hamburg, das ist eigentlich so unser Bereich, aber wir haben 85% Hamburg und Umgebung, was wir vom Ausstoß haben, und der Rest geht dann, gibt's halt uns nur noch so leuchtturmmäßig.
Das wollte ich so, könnte es jetzt angehen, wenn jetzt ein Händler aus, wo wir ja gerade so ein bisschen Bayer-Bashing ganz am Anfang gemacht haben, wenn jetzt ein Händler aus Bayern sagt, ich hätte gerne Palette, würde das gehen?
Das kommt wieder drauf an.
Ah,
also wir haben
im Prinzip ja, aber
München, glaube ich, gibt es uns zum Beispiel. Da hat uns der Pachmeier mit, glaube ich, drin. Aber es kommt immer drauf an, wo er ganz genau ist.
Ne? Und welche Biere er natürlich.
Und aber, will, ne? Wenn er wirklich Mengen zieht, dann geht natürlich alles über die Hamburg Beer Company. Mhm. Ja. Da kann er sogar nochmal, wenn er eine Craft Beer Bar hat, kann er sogar nochmal mischen. Dann sind dann noch andere Partner wie Mikeller, Brewdog, Duvel, La Trappe und so weiter noch mit dabei. Da kann er dann eine schöne Mixpalette ziehen. Das ist immer dann auf jeden Fall mit dabei. Und für die Leute, die jetzt irgendwo sitzen und sagen, so, habe ich ja noch nicht mal im Supermarkt oder im Getränkemarkt gesehen, Online-Shop liefern wir komplett deutschlandweit. Und das ist natürlich dann easy. Dann
ganze Kiste, halbe Kiste?
Ganze Kiste, 20 sind aber.
Ah ja, gut, genau. Das ist ja, glaube ich, relativ üblich, jetzt im Versandhandel 20er Boxen zu schicken. Ne?
Ja.
Wenn mich nicht alles täuscht.
Ja. Guter Hinweis, weil für alle, die es mal probieren wollen, ihr braucht nicht gleich eine Palette abnehmen.
Überhaupt
nicht. Ihr könnt auch erstmal 20.
Rasen.de einfach auf den Shop gehen und dann könnt ihr auch so eine Lieblingsbox, so eine Mischbox erstellen. Und ich glaube, vielleicht haben wir sogar noch, müssen wir mal gucken, wenn wir ein paar Special-Boxen machen wir immer. Die verschicken wir dann wirklich dann direkt von hier, sonst haben wir ein anderes Lager.
Mhm.
Aber die packen wir wirklich hier. Das habe ich neulich auch die Freude gehabt, die zu packen. Da haben wir dann gesagt, wir haben 50 Stück und haben die einmal online gestellt, auch über News. Newsletter.
Ja.
Also auch da könnt ihr mal gucken, wenn ihr euch anmelden wollt. Und dann gehen die halt schnell raus, die 50 Boxen, und wenn die dann wechseln, sind sie halt weg.
Und auch das gute Biergier, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also Ratsherrn hat das ziemlich gut geschafft, finde ich. Ich meine, persönlich habe mich auch natürlich ein bisschen eingedeckt. Das ist auch so ein bisschen, was Craft Beer ausmacht. So, ich meine, wenn du früher, weiß ich nicht, ein T-Shirt für einen Oettinger angehabt hast, also, was ist das für einer, Säufer oder sowas? Jetzt kannst du mit Stolz halt eben Biergier tragen.
Ja.
Und das Ratsherrn eigentlich ziemlich genial. Von Hoodies, Aufklebern, Basecaps, ach, was weiß ich, name it.
Kühltaschen
mittlerweile, genau. Also da gibt es echt geniales Zeug.
Ich bin großer Fan von dem Leder.
Bin ich jetzt gerade eben so ein bisschen am Gucken. So, weil das war, also der lief gut.
Ja.
So für eine gewisse Zeit, jetzt ein bisschen schleppend. Ich arbeite jetzt gerade eben nochmal mit jemandem zusammen, der macht aus alten Segeln, macht der quasi Merch, also Taschen und sowas. Ja. Und mit dem bin ich jetzt gerade eben eher zusammen, weil das ja noch cooler ist. Eine schöne Upcycling-Geschichte.
Ja.
Und kann dann sogar nochmal von Flüchtlingen in Hamburg produziert werden. Also da hast du dann schon halt wirklich dann die komplette Story mit dabei. Ja. Und das sind wir gerade eben dabei. Und da würde ich gerne einmal einen Beach Shopper Machen also so eine Strandtasche, aber kannst du auch zum Einkaufen nehmen. Und dann eben auch den Sechserträger aus dem Ding, zum dann wieder zum dann Klippen ans Fahrrad. Perfekt. Und dann eben auch Segelstoff, weil das ist ja noch ein bisschen cooler, weil sogar wenn es dann regnet oder sowas, das ist ja total abweisend dann auch. Ne? Also das ist, da bin ich auch gerade eben wieder dabei. Also lauter so die Sachen, die halt wirklich dann noch ein bisschen überraschen und die irgendwie was Besonderes bieten, dann immer, da sind wir dann immer gerne mit dabei.
Ja, sehr cool. Also von dem Segelsechser kann ich jetzt schon mal einen vorbestellen.
Okay, sehr gut.
Finde ich schon mal großartig, die Idee. Ja, also ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Wie ihr mitbekommen habt, grandioses Gespräch gehabt. Vielen Dank erstmal an der Stelle.
Danke auch an euch, war wirklich lustig.
Ja, total. Also das hoffen wir, dass das auch so rüberkommt. Also wir hatten auf jeden Fall Spaß und hoffen, ihr habt irgendwie auch das eine oder andere mitnehmen können. Bleibt neugierig auf Bier, probiert es aus, trinkt euch auf Events durch die kleinen Brauer durch, nutzt es aus und guckt, was es links und rechts halt auch immer vom Standardgeschmack gibt und lasst euch nicht von dem einen Craft-Bier blenden, was vielleicht euch mal irgendwo angeboten wird, weil wie Daniel gesagt hat, er hat schon 3500, es gibt das ein oder andere mehr noch im Regal und wenn ihr es im Regal nicht findet, könnt ihr es online bestellen.
Richtig. Trinkt einfach mehr gutes Bier. Darf natürlich auch dann und wann gerne mal ein Ratsherrn sein. Ja. Also von daher ist das so meine wichtigste Message. Trinkt einfach mehr gutes Bier.
Genau. Ja. Und interessiert euch dafür.
Ja, genau. Vor allen Dingen
interessiert euch dafür. Das ist das halt wirklich so, was ich euch wirklich jedem empfehlen würde. Ob jetzt bei uns in Brauereiführung oder einfach bei euch bei der lokalen Brauerei. Geht da mal hin, informiert euch drüber, lernt ein bisschen was und dann versteht man auch viel besser so ein bisschen die ganzen Hintergründe. Lernt es schätzen dann einfach dadurch und habt einfach Spaß am Bier trinken und gebt das dann noch weiter.
Genau.
Jawohl, ich glaube, brauchen wir gar nicht mehr zu sagen.
Genau, redet drüber, gibt es weiter.
Ja.
Ja, in diesem Sinne.
Frei von der Leber, ne?
Genau, eine weitere Folge, frei von der Leber.
Der Buddelcast.
Der Buddelcast, das war's von uns. Macht es gut. Danke,
tschüss,
Daniel.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank an euch. Ciao.
Ganz großes Flaschenkino heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald in dein Ohr.